schwierige Vorhaben, als Redner und als Zuhörer aus unserem Kopf die Schneeflächen zu verdrängen, die Skifahren. Und da hilft es vielleicht, wenn wir ein bisschen auf diese beige-braune Farbe sehen, vielleicht eine halbe Minute lang, dann sind wir in der Wüste gelandet. Das ist nämlich mein Thema heute. Dorthin müssen wir irgendwie gelangen, also weg von Skifahren, weg von all den Dingen, sondern circa 4000 Jahre zurück. Und ich möchte mal mit einem etwas steilen Einstieg dann auch beginnen. Ein Philosoph, Denker unserer Gegenwart hat unsere Zeit so beschrieben, die Postmoderne. Unsere Zeit wird geprägt von drei Schwerpunkten. Drei Symbole sozusagen kennzeichnen unsere Gegenwart. Die Autobahn, der Selbstbedienungsladen und der Schnellimbiss. Und damit sind wir so ziemlich in der Gegenwart angekommen. Was wollte er damit ausdrücken mit Autobahn, Selbstbedienungsladen und Schnellimbiss? Also Autobahn mit Einschränkungen für den Stuttgarter Raum und andere. Ungehinderte Beweglichkeit, die freie Verfügung über Raum und Zeit, durch die ich mich als Individuum, als Person bewegen kann. Also freie Verfügung, ungehinderte Beweglichkeit. Selbstbedienungsladen, die freie Verfügung über Waren, die sich überquellend darbieten, die auf die ich ungehindert zurückgreifen kann und zugreifen kann. Also wieder die freie Verfügung und der Schnellimbiss, die ungehinderte Möglichkeit, meine Bedürfnisse schnell zu befriedigen, wann immer sie auftreten. Die Brüder McDonald waren ja ursprünglich Kabelträger in Hollywood, die sich so mühsam durchgeschlagen haben von der Ostküste zur Westküste und dann irgendeinen Job, den ersten besten angenommen haben, der sich ihnen bot, zum Schluss als Kabelträger, bis sie auf die glorreiche Idee kamen, ein Drive-In einzurichten, wo man mit seinem Auto vorbeifahren konnte, das bestellen und es wurde geliefert. Damals ursprünglich noch richtig auf Porzellan, Porzellanteller und Tassen. Und das wurde wieder abgeholt. Und damit haben sie den großen Clou gehabt, des damaligen Jahrhunderts, nämlich etwas zu präsentieren, auf das man freie Verfügung hat, zu jeder Zeit. Und inzwischen, heute gibt es ja an jeder Ecke einen McDonald's. Mein Sohn hat die erste Frage, die er stellte, als ich von Dortmund berufen wurde nach Schorndorf: Papa, gibt's in Schorndorf auch einen McDonald's? Der war damals so in dem Teenie-Alter. Da habe ich verneint, aber damals gab es dann in Stuttgart und Fellbach gab es schon McDonald's und das hat ihn. Und ich habe gesagt, ich werde dir jede U-Bahnfahrt, S-Bahnfahrt dorthin bezahlen, wenn du unbedingt dahin willst. Also zwei, dreimal war das und dann war Schluss damit. Ja, was hat das mit unserem Text zu tun, auf den ich gleich noch komme? Wir führen uns so langsam ran an diesen alttestamentlichen Text. Die Tendenz ist klar, dieser drei Feststellungen, die unsere Zeit prägen, Autobahn, Selbstbedienungsladen, Schnellimbiss. Die Tendenz ist klar, es soll alles schnell gehen. Keine Wartezeit, kein Aufschieben, sondern ruckzuck, wenn möglich sofort. Und das Zauberwort dafür ist Instant. Wir erinnern uns, wir Eltern, noch damals an die Nachkriegszeit, an diese tolle Erfindung, Pulverkaffee, Wasser drauf, gerührt, fertig. Das ist sozusagen der symbolische Beginn für diese Zeit, in der wir leben, Becher, Pulver, Kaffee rein, heißes Wasser, dreimal umrühren, fertig, Instant-Kaffee. Und vieles, was wir tun, was uns bewegt, ist auf diesem Niveau vielleicht auch schon angekommen. Instant. Schnell, sofort, gleich, möglichst bald, jetzt. Immer die schnellen Lösungen, immer die kurzen Wege, immer alles schnell. Eben instant, unmittelbar, sofort. Internet hat das noch weitaus möglicher gemacht, nämlich weltweit, schnell und gleich. Und heute kommt nun das Thema auf uns zu, Erneuerung durch Gottes Geist. Wir haben das schon gesungen jetzt im Lobpreis. Es ist ein Teil der Jahreslosung. Vielleicht wurde darüber auch gepredigt hier schon. Ich weiß es nicht, soll nicht in Konkurrenz dazu stehen. Sondern einen anderen Aspekt dieser Erfüllung durch Gottes Geist, diese Erneuerung durch Gottes Geist zu erleben. Also vorweg einmal, das ist meine persönliche Überzeugung, mit Ausnahmen, Erneuerung durch den Heiligen Geist gibt es nicht instant. Erneuerung durch den Heiligen Geist passiert nicht mal ebenso. Sondern Gott gebraucht schon bestimmte Dinge dazu und nicht unbedingt die schnellen Lösungen. Vielmehr wirkt der Heilige Geist, der Geist Gottes, oft in einer unerhörten Tiefe. Auch in einer Tiefe, die mich persönlich auch erstaunt hat. Ich möchte vorweg, vielleicht das fiel mir jetzt ein, als ich hörte über das Workshop, kann man, ja, sagen wir es modern, Erfahrungsaustausch, ja, über den Heiligen Geist. In meinem Leben habe ich immer zwei Dinge berücksichtigt dazu. Das hat mir geholfen. Also ich komme ja eigentlich aus der Technik, ich habe Maschinenbau gelernt, mal Werkzeugmacher und dann später über Jugendarbeit zum Theologiestudium gekommen. Und ein bisschen aus der Technik ist noch zurückgeblieben. Für mich ist der Heilige Geist immer zweifach wirksam. Einmal durch die sogenannte Außenleitung, die wir als Maschinenbauer auch gezogen haben. Da wirkt der Heilige Geist durch die Außenleitung. Das sind für mich Schwestern und Brüder, die ich zu einem bestimmten Problem befragen darf. Und fragen, was ratet ihr mir zu dieser bestimmten Weichenstellung in meinem Leben? Berufsausbildung und so weiter, all die Fragen. Das ist die eine Leitung. Da sind die Schwestern und Brüder gefragt, mit ihrem guten Rat. Und die andere ist die Innenleitung, die Gott direkt über meinen Verstand, über mein Herz mir sagt, was er vorhat. Und beides zusammen war für mich immer eine wichtige Hilfe, auch einen Schritt weiterzukommen, auch in der Führung seines Lebens mit meinem Leben. Also so, das war jetzt meins. Ich kann nicht kommen zu diesem Abend, aber ich habe es jetzt schon losgekriegt. Gut, also Gottes Geist arbeitet durchaus manchmal in unerhörten Tiefen, sozusagen in einer Gegend, wo nur noch Wüste ist. Und ein Beispiel davon wollen wir heute einmal hören. Ich nehme diese neue Neues Leben Bibel, die hat es am besten einmal so ausgedrückt, dass es auch zeitlich verständlich ist. Und ich lese einige Verse, ein paar längere Verse auch. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten. Und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten. Und er fragte den Herrn: Warum handelst du deinen Diener so schlecht? Warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes oder habe ich's geboren, sodass du mich aufforderst, trag es auf deinen Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit deinem Eid versprochen habe. Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich. Lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Also am Ende seiner ganzen Verzweiflung stand die Bitte eigentlich um Tod. Vielleicht der hebräische Ausdruck, der hier steht, kann auch Suizid bedeuten. Also das ist nicht ganz deutlich. Jedenfalls am Ende ging ihm die Luft aus. Er sagt, jetzt ist Schluss. Ich habe die Nase gestrichen voll, Gott. Dieses Volk, das du mir anbefohlen hast, ist nur am Meckern. Sie haben gedacht, der Weg von Ägypten in das gelobte Land ist ein Highway, auf dem sie so dahin marschieren, und bei den ersten Schwierigkeiten fangen sie an zu schimpfen. Meckern und schimpfen und beklagen sich. Und auch kein Drive-In gab es. Gar nichts. Auf einmal waren die Vorräte Schluss und alle. Und dann haben sie geschrien, dem Mose beschimpft etc., bis Gott schließlich ein Wunder tat und mit natürlichen Mitteln sie sättigte, nämlich durch Manna. Manna, Manna, so haben sie vielleicht geschrien. Manna, Manna, immer wieder, als das kam. Das ist auch, gibt auch Lieder so, nicht? Die fangen so an. Was ist Manna eigentlich? Manna ist ein natürliches Produkt, das entsteht, wenn eine bestimmte Wespenart im Orient in einen Tamariskenstrauch sticht, dann bildet sich an dieser Stelle eine harzartige eine Flüssigkeit, die also verdickt wie Honig und dann, wenn es schwer genug ist, in den kalten, nachts ist sehr kalt im Orient, in den Wüstensand fällt und dort als Klumpen liegen bleibt. Und in diesem Klumpen, da war natürlich all das drin, was für die Ernährung eines Körpers nötig ist. Und so konnten sie sich eine Zeit lang mit diesem Manna, wie Himmelsbrot, sagt man volkstümlich, mit diesem eigentlich, und das ist ein Wort, das gab es im Hebräischen nicht. Als das runterfiel oder sie sammelt haben, haben sie gesagt, Manu, das heißt übersetzt etwa, was ist das? Und aus diesem Manu ist es Manna geworden. Also die Zeit ist vorbei mit dem Manna. Die haben die Nase jetzt so voll, die möchten nicht mehr, sie machen den Mose dafür verantwortlich. Und jetzt kommt die Aussage dieses Textes für den Umgang mit dem Heiligen Geist, der in unserem Leben ja eine Rolle spielen soll. Der Mose, und da betrachten wir uns den Mose ein wenig, der Mose war am Tiefpunkt seines Lebens wahrscheinlich angelangt. Bis hin zur Bitte, tot zu sein. Ich möchte nicht mehr leben. Ich habe keine Lust mehr, in der Gemeinde zu sein. Ich habe keine Lust mehr, Gemeindeleiter zu sein, oder ich habe keine Lust mehr, verantwortliche Mitarbeiter zu sein. Ich möchte sterben. Ich möchte mein Leben zu Ende bringen. Gott, töte mich, wenn du willst. Also das war schon ein echter Tiefpunkt. Und das nur, diese eine Stunde Schlaf zu wenig, die macht auch durstig. Und das nur, weil sie in ihren Gedanken zurückgedacht haben an die schöne Zeit in Ägypten. Die war ja wunderschön, nicht? Tag aus, Tag ein durften wir Ziegel treten. Und dann nachher, als kein Stroh mehr war, mussten wir sogar ohne Strohziegel machen. Es war eine wunderschöne Zeit in der Hitze des Tages, den ganzen Tag, 12 Stunden in der Lehmgrube Lehm trampeln und Ziegel backen. Und dann sagen sie auch noch zu den ganzen Fleischtöpfen Ägyptens. Wären wir doch wieder an den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, was waren denn das für Fleischtöpfe? Von Fleisch ist da nie die Rede, sondern es wird berichtet, sie haben Vers 5, ich habe den Text gar nicht gesagt, wo er steht, wenn jemand, 4. Mose 11, Vers 11 bis 14, 4. Mose 11, 11 bis 14, kann man sich gut merken. Die haben gegessen Fische, restliche Sachen, was von Fischen überblieb, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebel und Knoblauch. Also so ein Vorläufer der veganen Kost, ja. Also Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Gurke, Melone. Da war also, vielleicht waren die deshalb da so stramm beim Bauen da in Ägypten, die Pyramiden, weil die da richtig gesund ernährt waren. Aber von Fleischtöpfen war keine Sprache da. Und da sehnen sie sich zurück an die gute alte Zeit mit den Fleischtöpfen. Manchmal habe ich den Verdacht und ich habe das abgeschüttelt. Ich habe das auch erlebt in jüngeren Jahren, wie meine Eltern, die ältere Generation, von den guten alten Zeiten gesprochen hat. Vielleicht kennt ihr das noch. Die guten alten Zeiten. Da haben sie so an die 20er Jahre gedacht. Ja, was war denn da? Weltkrieg. Nicht? 1914 bis 18. Da war Hungersnot, aber so, dass es gar nichts mehr gab. Dass die Leute die Eicheln und die Bucheckern im Wald gesammelt haben, um dann auch noch ein bisschen was rauszupulen und zu essen. Also das war alles andere als eine gute alte Zeit. Also wir machen uns einfach mal frei davon, dass es immer gut gehen muss mit uns, dass alles rund läuft. Sonst werden wir diese Erneuerung durch den Heiligen Geist, der auch andere Lebenssituationen beansprucht, nicht nachvollziehen. Also nicht die Fleischtöpfe auch unseres Lebens sind wichtig und auch nicht die guten alten Zeiten sind immer maßgebend, sondern die augenblickliche Situation. Und nun muss ich sagen, ich kann ja nicht in eure Seelen und Herzen reinschauen, aber aus der Erfahrung, seit 5 Jahren mache ich ja Suchtkrankenhilfe als ehrenamtlich und erster Vorsitzender im Remstal in dieser Arbeit. Und jede Woche gibt es eine Gruppenstunde in der Selbsthilfegruppe. Ich war übrigens auch schon mal hier 2-mal in Welzheim in der Realschule, Schulprävention, einen ganzen Tag lang mit den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse über Alkohol und andere Drogen zu sprechen und die Gefahren, die da drin stecken. In dieser Arbeit ist mir so manches begegnet, wo ich einer Lebenssituation gegenüberstehe, die alles andere als gut war oder die vielleicht gut war, aber in eine Schieflage gekommen ist bis zu einem Tiefpunkt. Bis zu einem Tiefpunkt des Lebens. Ich sage mal ein paar Namen und ein paar Beispiele. Die Namen sind ausgedacht. Anwesende sind nicht gemeint, falls ich mit dem Vornamen irgendjemand treffe. Ist nicht beabsichtigt. Da war zum Beispiel Hans. Hans, sein Leben war ein einziges Lügengebäude. Grafiker vom Beruf. Aber 3-mal in der letzten Zeit gekündigt. Und dann da am Ende steht er ganz unten. Dann kommt Alkohol dazu. Erst wenig, dann immer mehr, bis er am Tiefpunkt seines Lebens ist angekommen. Auch mit Selbstmordversuchen. Wie der Mose, denke ich. Oder da ist die Marika, eine attraktive junge Frau, die arbeitete im Steuerbüro. Nun hat man ihr noch eine jüngere, attraktivere vor die Nase gesetzt. Das konnte sie gar nicht verkraften, weil zu Hause auch so eine tyrannische Schwiegermutter geherrscht hat. Die Frau, diese junge Frau, war in jungen Jahren schon am Ende ihrer Hoffnung. Tablettensucht ist die Folge gewesen. Heidi, der Sohn hat eine unheilbare Krankheit. Sie ist total erschöpft und am Ende mit ihrer Kraft für die Pflege. Sabine, Krankenschwester, die sich verausgabt hat. Karl-Heinz, dessen Ehe zerrüttet ist, der auch mit Selbstmorden Gedanken gespielt hat. Und so könnte man endlos weitermachen. Es gibt also auch, wie bei dem Mose, da ist er mir hier an der Stelle zum Beispiel geworden, auch für geistliche Erneuerung, so ein Tiefpunkt unseres Lebens. Und der trifft nicht nur die Alten, der trifft nicht nur Männer und nicht nur allein nur Frauen, sondern der trifft Junge. Ich habe viele Junge kennengelernt, die vor dem Abitur plötzlich standen und durchgedreht sind, mit Tabletten sich vollgemacht haben, vollgepumpt haben und mit Alkohol dazu, weil sie dann einfach diesen Berg, der vor ihnen stand, gedachten, nicht zu bewältigen. Weil vielleicht die Eltern zu Hause auch Druck gemacht haben, du schaffst das, du musst das. Ach, ich könnte so viele Geschichten erzählen. Aber eins ist mir klar, wir alle, liebe Schwestern und Brüder, jung und alt, wir alle haben Situationen in unserem Leben, wo wir in Schieflage geraten, wo wir an einen Tiefpunkt kommen, wo wir meinen, es geht nicht mehr weiter. Und ich glaube, ihr habt sowas auch schon erlebt. Das wäre unnormal, wenn ihr das fast nicht erlebt habt. So ein Tiefpunkt, wo man nicht mehr weiter weiß. Gott schenkt Erneuerung durch den Heiligen Geist. In dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, ist ja keine Geschichte ausgedacht, sondern ein Bericht. Übrigens gibt es den Film in der Neuauflage, nicht? Die 10 Gebote, da geht jetzt nur 2 Stunden. Der andere geht ja mit Charles Heston 4 Stunden. Ne? Also der neue, den kann man auch als DVD bestellen. Auch in christlichen Verlagen gibt es den. Aber man denkt immer an Charles Heston. Ja, und war einfach ja, eine Rolle. In dieser Geschichte ist etwas vorbereitet zur Erneuerung. Habt ihr mal mit, nein, konntet ihr nicht, aber ich habe es auch gemacht dann zu Hause. Ich habe in diesem kurzen Abschnitt habe ich gezählt, wie oft der Mose von sich spricht. Ich habe, du hast mich. 14 Mal in dem kurzen Abschnitt spricht er von sich. Also egoistischer geht's ja gar nicht mehr. In jedem Satz kommt ich vor, du hast mich, ich habe mit dem Volk, ich habe. Also ist unglaublich. In solch einem kurzen Abschnitt so viel Ichs. Also wir würden sagen, wer so durchs Leben geht, das ist ja ein Egoist sondergleichen, der nur an sich denkt. Also so könnte man den Mose hier einstufen, wenn man ihn nicht anders kennen würde. Aber es zeigt ja auch die Verzweiflung. Es zeigt ja auch die Verzweiflung um sein Ich. Mose schreit zu Gott. Wie gut, dass Mose in dieser Burnout-Situation nicht bei sich selbst bleibt. Wie gut, dass er sich ausschreit. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wie gut, wenn wir in solchen Wegstrecken, solchen Tiefpunkten noch bereit sind, zu Gott zu schreien. Meinetwegen auf die Erde zu werfen und zu trommeln, wie Junge das machen. Oder ins Bett rein, sich reinwühlen und heulen und aber schreien mit Gott. Und Gott, und das hat mich so erstaunt hier, Gott reagiert gar nicht auf das. Gott lässt den Mose das alles sagen. Gott hört zu. Aber das ist doch großartig, dass unser Gott, unser Herr, auch wenn wir mal richtig Dampf ablassen, wenn wir die Nase voll haben, wenn wir die Nase gestrichen voll haben, wenn es nicht mehr weitergeht und wir das einmal richtig raus sagen, dass Gott zuhört. Der macht nicht so, ich will nur Lobpreis hören. Lobpreis, nein, er hört sich auch unser Geschrei an, unsere Not, unser Elend, unsere Verzweiflung. Hat er hier zumindest gemacht und hat er immer wieder gemacht. Und das beeindruckt mich ganz stark, dass wir das dürfen und dass er zuhört. Das beeindruckt mich. Das ist doch eine große Chance für jeden, der so eine Wegstrecke vor sich hat, wo er meint, oh, da komme ich nicht mehr raus. Beim Skifahren, da geht es immer bergab. Da landet man in der Regel, wenn es gut geht, immer unten. Aber im Leben geht es an bestimmten Stellen bergab, aber auch wieder aufwärts. Also keine Fixierung auf die schnellen Lösungen, sondern aushalten, Gott mit Gott reden. Geistliche Erneuerung beginnt durchaus in der Tiefe. Das habe ich selbst erfahren. Ich selbst war süchtig, alkoholsüchtig. Eine kurze Zeit in meinem Leben nach dem Tod meiner Frau und nach dem Auszug meiner Kinder, nach dem Zerbruch meiner 4 Pflegekinder, die uns viel Leid angetan haben, als alles zu Ende war und dann der Ruhestand und der Gemeindebau vollendet und ich war sehr verantwortlich dafür. Auf einmal war alles weg in meinem Leben. Darum rede ich nicht wie ein Blinder von der Farbe, wie mein Freund da hinten, der mit dem ich ein bisschen gesprochen habe vom Gottesdienst, sondern ich weiß, was ich sage. Es gibt in unserem Leben solche Wegstrecken, in die wir geraten sind oder die einfach aus der Situation entstehen, aber es ist nicht verloren. Wir haben früher gesagt, Polen ist nicht verloren. Da gab es so ein Sprichwort vor Jahrzehnten, nicht? Es ist nichts verloren. Wir dürfen Gott unser Weg klagen. Wir dürfen unserem Pleiten zugeben. Weil Erneuerung durch den Heiligen Geist durch auch in solchen Situationen entsteht. Noch einmal, geistliche Erneuerung beginnt auch, nicht nur, aber auch im Zerbruch, im existenziellen Zerbruch, in der Tiefe unseres Lebens, wo wir keinen Ausweg mehr wissen. Das ist die große Chance. Dort, wo wir meinen, es geht nicht weiter. Egal, ob jung oder alt, jeder hat so seine Probleme. Geht es weiter, wenn wir uns Gott anvertrauen. Wenn wir das Schwere vor Gott aushalten, sogar mit Gott ringen, denken wir an den Jakob am Jabbok-Fluss, wo er eine ganze Nacht mit diesem unbekannten Gott gerungen hat, bis in die frühen Morgenstunden, Altes Testament. Und dann als Zeichen, dass Gott mit ihm gerungen hat, hat er einen ausgerenkten Oberschenkel gehabt oder irgendwas an der Hüfte. Konnte man nicht genau so aus dem Hebräischen genau sagen, was es ist. Aber er hat seine Lebensmarkierung mitgenommen. Also, ich denke, das haben wir jetzt von vielen Seiten beleuchtet. Aber Gottes Erbarmen, und damit komme ich dann zum Neuen Testament, das ist ja auch wichtig, aber Gottes Erbarmen hat auch einen Namen. Und dieser Name heißt Jesus. Gottes Erbarmen hat einen Namen. Jesus. Und Erneuerung kommt aus dem Erbarmen Jesu. Unsere Lebensumstände sind nie ideal. Deshalb müssen auch unsere Illusionen zerbrechen, weil wir oft so ideale Lebensvorstellungen haben. Und mit Menschen zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben, bringt immer Konflikte. Immer. Wir sind ja eigentlich so verschieden. In der Ehe, in den Freundschaften, in der Schule, Freundinnen und Freunde und irgendwo im Arbeitsplatz. Wir müssen immer mit Konflikten rechnen. Aber Jesus macht sich auch persönlich mit jedem, der ihn fragt, auf den Weg. Und er schenkt in dieser ausweglosen Situation einen Blick für andere. Auch einen Blick in die Situation. Gottes Geist befreit, sodass ich die Vielfalt anerkenne und schätzen und lieben lerne. Und dann wird aus solch einer Vielfalt eine lebendige Gemeinde. Ich weiß, ihr seid in einer ganz argen Phase jetzt auch der Neubesinnung, gemeindemäßig bestimmt, auch Pastorenberufung, Umbau, gestrichen habe ich gesehen, ist schon zum Teil. Und da gibt es so viele kleine Arbeiten. Das alles sind Neuerungen, die getragen werden müssen. Und da gibt es auch Konflikte in solch einer Situation. Ich weiß, bei unserem Bau sind wir dreimal, wie heißt hier oben der oberhalb so ein, wie ist der Name, ein Freizeitheim. Bitte? Nee, die anderen ist anders. Ja, genau da. Dreimal sind wir da gewesen im Laufe von anderthalb Jahren mit dem Vorstand. Und zwar warum? Nicht, weil wir so toll uns da angestrengt haben, sondern weil wir uns verstritten hatten. Während der zweijährigen Bauzeit mussten wir dreimal eine Klausur einlegen, wo wir einander wieder in die Augen schauen konnten. Und da haben wir auf dieser Klausur übers Wochenende, da wurde, Männer haben da geweint wie Schlosshunde. Da haben wir uns umarmt und haben geklärt und haben uns wieder versöhnt. Und am Ende, ja, weil einfach so viel bei solch einem 3-Millionen-Bau, dem W-Mark damals, da gibt es schon Differenzen. Aber Gottes Geist hat uns wieder zu Brüdern zusammengeschweißt. Und das ist das Wichtigste. Das sage ich auch jetzt gerade mal im Hinblick auf eure Situation. Und Gott führt auch, ohne Frage. Das Leben in der Gemeinde besteht doch nicht aus lauter Einzelkämpfern. Und ich habe das mit Freude gesehen, wie ihr zusammen hier 29 Personen waren oder 26, 37. Oh, habe ich nicht so akustisch richtig. War ab dieser Freizeit gewesen. Ist doch toll. Ganz prima. Gott führt mitunter in die Tiefe, aber auch nicht in die Verzweiflung. Und ich möchte allen Mut machen, dran zu bleiben, Jungen und Alten, mit euren Fragen und Problemen, mit den Sorgen, auch wenn es mal richtig unten ankommt, wenn man nicht mehr weiter weiß, ihm das zu sagen, Gott das zu sagen, Herr, ich bin am Ende, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich habe so viel Ängste, ich habe so viel Befürchtung, mir wird alles so schwer und die ärgern mich alle so und der Lehrer und der Meister und der Arbeitskollege, sagt es einfach, sagt es Gott. Wenn wir den Text dann weiterlesen, darüber könnten wir noch eine Predigt halten, aber oder noch mehrere, da steht dann, was passiert. Da steht, da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, von dem Geist, der auf dir ruht, Mose, werde ich nehmen und auf sie legen, auf die Mitarbeiter. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr nur alleine tragen musst. Ja, das ist doch ein Happy End. Erst hat der Mose sich ausgekotzt vor Gott. Dann hört Gott zu. Hört zu. Und dann macht er nicht ein Wunder mal eben, dass sie alle satt werden, sondern er nimmt von diesem kaputtgeschlagenen, zerschlagenen, hilflosen, zum Tode willigen Mose nimmt er den Geist, den der noch ist, und legt ihn auf die Mitarbeiter. Das Alte Testament ist immer so, dass Gottes Geist nur punktuell auf bestimmte Menschen gelegt wird, Propheten und so weiter. Im Neuen Testament heißt es, dass Jesus seinen Geist seinen Jüngern gab. Auf alle. Alle sollen den Geist haben. Und das ist doch das Tolle, dass Gott auch trotzdem, wenn wir in Tiefen sind, nicht verzweifeln müssen an unserer Situation, sondern dass er mit seinem Geist uns beschenkt und aufrichtet. Und dass er von unserem Geist auch andere begeistern will. Andere begeistern. Und das ist das, was wir heute mitnehmen wollen, lernen wollen, uns in Erinnerung rufen. Und Gott möge mich und euch immer wieder dazu auch segnen. Amen. Und hat das. Das ist der Ringfinger. Der steht für unsere Emotionen. Für Liebe zum Beispiel, nicht? Für Freundschaft, für Glück, für all das, was uns froh macht, was uns begeistert, wo wir richtig dabei sind. Und also da können wir auch drüber denken und dankbar werden für all das, was wir erleben, an Freude, an Farben, die Sonne scheint, das ist wunderbar. Der Herr preist die Welt durch seine Schöpfung und so weiter. Also das, da denken wir über alles nach, was emotional uns bewegt. Und das ist der, ich sag mal extra bewusst, der Stinkefinger. Ich glaube, Effenberg hat den als erster, nicht? Der Fußballspieler Effenberg hat das als erste geprägt. Und das darf man aber im Verkehr nicht zeigen. Das muss man heimlich zu Hause. Also das ist strafbar. Wenn ein Autofahrer seinem anderen das zeigt, gibt es eine Strafe. Ja, go. Er zeigt das da hinten. Ja, also er macht mit. Gut, bitte nicht, aber das kann sein, wenn uns was ärgert. Was hat uns heute geärgert? Welcher Lehrer hat mich geärgert vielleicht? Ich gucke mal hier rüber. Oder Lehrerin. Welcher Freund hat mich enttäuscht und all so weiter. Alles, was uns irgendwie über die Galle gegangen ist. Ein Ärger oder Kummer. Das können wir hier bedenken mal kurz mit diesem Finger. Und das ist dann der Zeigefinger. Der steht für Lernen.
Die Anwendanlage, wenn die mal losgeht, in den Hof.
Ja.
Was man da machen soll.
Ja, genau. Die vorher Gebrauchsanweisung lesen. Gut. Also, das ist für Lernen. Aber was habe ich heute gelernt? Was ist mir neu geworden? Wo hat sich mein Horizont erweitert? Also alles das, was mit Lernen zu tun hat. Und jetzt kommt der Daumen. Der Daumen ist der wichtigste. Neulich oder vor einigen Zeit traf ich, über ein Jahr, einen Mann in Schorndorf, ein Nachbar, der gehörte nicht zur Gemeinde, ein Nachbar, der hatte sich beim in dem Garten hat er sich beide Daumen abgesägt mit der Kettensäge. Wie er das gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Also einen, das werde ich noch verstehen, aber beide. Und da habe ich ihn gefragt, was er jetzt macht, wenn ihm die beiden Daumen fehlen. Er sagte ernst, das ist das Schlimmste. Ich kann nicht mal den Hosenschlitz zumachen. Ich kann nicht mal einen Knopf zumachen. Habt ihr schon mal versucht, ohne Daumen irgendwas zu machen, wie schwierig das ist. Und deshalb ist der Daumen, und dem gebe ich den Namen Jesus, ist der Daumen das Wichtigste. Weil wenn ich den Daumen habe, kann ich alles andere auch bewältigen. Kann ich das bewältigen, mit Jesus kann ich das bewältigen, kann ich das bewältigen und auch das. Deswegen der Daumen ist Jesus der Wichtigste. Und ich hoffe, ihr vergesst das nicht so schnell. Und weil das so interessant sein kann für euch, habe ich das für jeden mal kopiert. Es liegt einmal da an dem Büchertisch, so ein Zettel, und auch draußen. Den könnt ihr gerne mitnehmen. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt bitte ich um Gottes Segen.